Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute bei mir zu Gast Niklas Schenker. Niklas Schenker sitzt im Abgeordnetenhaus Berlin für die Partei Die Linke und ist tatsächlich jemand, der nicht nur quatscht, sondern auch wirklich macht. Er gibt einen Teil seiner Diäten ab und packt die in den Sozialfonds, um dort Menschen unkompliziert zu helfen. Sie programmieren mit der Linken zusammen Apps, damit man rausfinden kann, wo die Miete hoch ist und wo sie nicht so hoch ist und wo sie vielleicht viel zu hoch ist. Sie haben Apps programmiert zum Thema Heizkosten und ehrlicherweise machen sie auch eine Politik, die für viele Menschen echt gut wäre. Wir besprechen ganz viele unterschiedliche Fragen, auch wie es ihnen damit geht, dass gerade die Menschen, die ganz besonders von dieser Politik profitieren würden, sie leider nicht so wählen, wie es wünschenswert wäre, aber auch, was ihnen antreibt, warum sie diese ganzen Apps programmieren und natürlich das ganz große Thema Mietpreise in Berlin. Eine richtig spannende Folge. Wie immer, erzählt vielen Leuten davon, dass es diese Folge gibt, erzählt vielen Leuten vom Goodcast. Liken, liken, liken und jetzt viel Spaß, los geht's. Niklas, herzlich willkommen im Goodcast.
Schön, dass ich da bin.
Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich mega. Lass uns folgendermaßen anfangen. Mhm. Du bist ja Fachpolitiker für drei unterschiedliche Themenfelder, die nicht so eng beieinander liegen. Mhm. Das eine ist alles, was so mit Mieten zu tun hat.
Genau.
Fahrrad.
Mhm.
Und?
Clubkultur.
Why?
Naja, also ich bin in Dreifachausschüssen im Abgeordnetenhaus und ich würde sagen, die Themen haben nur auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun. Also insgesamt geht es, glaube ich, schon um die Frage Stadtentwicklung und in welcher Stadt wollen wir leben und was gehört so dazu. Und da geht es auf der einen Seite natürlich, das absolut zentrale Thema für die Linke, würde ich sagen, ohnehin bezahlbaren Wohnraum. Deswegen das Thema Wohnen. Und dann geht es darum, dass wir eine gerechte Mobilitätsaufteilung in der Stadt haben, dass also auch diejenigen, die zu Fuß gehen und diejenigen, die mit dem Rad unterwegs sind, das gut und sicher tun können. Und das Thema Clubkultur ist jetzt eher wahrscheinlich sowas wie ein Hobbythema, aber ehrlich gesagt in einer Stadt wie Berlin ja gar nicht so ganz unentscheidend. Und da ist der Link zu Mieten natürlich irgendwie relativ schnell da, weil sehr viele Clubs in den letzten Jahren in Berlin, und das nimmt ja leider wirklich auch zu, aufgrund von mangelndem Kündigungsschutz und oder steigenden Mieten einfach raus mussten. Und deswegen gibt es da schon so eine gewisse Verbindung.
In welcher Stadt möchtest du denn leben? Du hast es jetzt eben selber schon angerissen. Wie sieht eine Stadt aus, wenn du sie auf dem weißen Papier malen könntest?
Wie lange hast du Zeit?
Mach ruhig.
Nein, also ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass ich gerne in einer Stadt leben möchte, in der alle Menschen angemessenen Wohnraum haben und da sicher drin leben können. Und ich fände es eigentlich toll, wenn sich das Thema Wohnungspolitik sozusagen irgendwann mal verabschiedet, weil es einfach kein Thema mehr ist, weil einfach der Wohnraum für alle Menschen da ist und sozial, gemeinwohlorientiert, gemeinnützig organisiert ist und das nicht mehr so eine drängende soziale Frage ist, so wie das heute der Fall ist. Eine Stadt leben, in der Arm und Reich natürlich auch nicht mehr so ein Thema sind, weil sich das viel stärker wieder annähert und die Menschen nicht segregiert, die Armen dort, die Reichen dort leben müssen, sondern dass viel stärker zusammenkommt und deswegen auch eine Stadt, glaube ich, in der Solidarität einfach wieder ein größeres Thema ist. Also, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man ein bisschen aufeinander aufpasst, dass es starke Nachbarschaften sind und so mehr Gemeinwesen wieder im Vordergrund steht.
So würde ich auch gern leben. Mhm. Und trotzdem ist es ja nicht so.
Nee, das stimmt.
Warum nicht? Das ist eine echt große Frage, aber warum ist es so, dass gerade bei Mieten dass es da so eine frappierende Ungerechtigkeit gibt?
Ich würde sagen, wir stecken bis zum Halse im Kapitalismus, so hat es, glaube ich, Heiner Müller mal ausgedrückt. Und ich glaube, das sehen wir gerade beim Thema Wohnen schon enorm. Also, wenn man jetzt eine ganz kurze Zeitreise mal machen würde, also Wohnungsfrage in Berlin, das war schon immer ein Thema, auch vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren. Es gab tatsächlich mal eine Zeit lang so vor ungefähr, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, da hatten wir eine Situation in Berlin, sehr viel Leerstand, sehr geringe Mieten, man konnte wirklich relativ easy hier umziehen und eine neue Wohnung bekommen.
Ich wollte den Satz anders verwenden, man konnte relativ easy eine Wohnung kaufen.
Das auch wahrscheinlich. Und dann sind verschiedene Dinge passiert. Erstens hat die Stadt Berlin, damals auch unter Beteiligung der Linken, dazu sage ich gerne, also der PDS, eine der Vorgängerparteien der Linken, 70.000 kommunale Wohnungen verkauft. Das war ein riesengroßer Fehler, der größte wohnungspolitische Fehler der letzten 20 Jahre. Man muss immer dazu sagen, das war deshalb so, weil die CDU mit der SPD in der Regierung einen Mangelskandal ausgelöst hat, Berlin komplett pleite war und dann so eine neue Regierung vor der Entscheidung stand, entweder wir verkaufen jetzt unser komplettes Tafelsilber oder der Bund hatte schon angekündigt, Berlin kommt unter Zwangsverwaltung. War trotzdem ein riesengroßer Fehler. Dann haben wir insgesamt eine internationale Entwicklung, dass andere Anlageprodukte weniger Profit versprochen haben und internationale Investoren ihr Glück im Betongold gefunden haben und deswegen massenweise in Berlin Grundstücke, Wohnungen, Häuser etc. angekauft haben, damit massiv spekuliert haben und infolgedessen einfach eine wirklich krasse Mietendynamik ausgelöst wurde. Dann hat man sich sehr lange anhören müssen in Berlin, naja, die Mieten steigen zwar, aber die sind ja im Vergleich zu Hamburg, Frankfurt, München etc. ja noch immer relativ moderat. Das stimmte auch eine ganze Zeit lang, aber was immer vergessen wird, ist, dass Berlin leider immer noch auch die Hauptstadt der niedrigen Löhne ist. Also Berlin ist jetzt bei den Mieten auf Platz 2 deutschlandweit, bei den Löhnen aber nur auf Platz 46. Und das ist ein Problem, weil dadurch natürlich die Leistbarkeit, also von dem, was Leute für Wohnraum aufbringen können, deutlich geringer ist, als es auch noch in anderen Städten ist. Und vor allem, ich sag mal, in Berlin passiert was also in London, Paris, von mir aus auch München, waren so eine, man nennt das ja so Gentrifizierungsprozesse, die sind vielleicht innerhalb von 30 oder 40 Jahren abgelaufen. Und in Berlin haben wir das innerhalb von 15 Jahren gehabt. Mhm. Und die Dynamik ist einfach so besonders krass, dass damit so enorme Verwerfungen dazu kommen. Also wir haben ein Problem mit zu hohen Mieten, wir haben ein Problem, dass Wohnraum tatsächlich knapp ist, vor allem an bezahlbaren Wohnungen, und wir haben diesen enormen Verdrängungsdruck, dass also insbesondere in den Innenstadtquartieren, wo es noch einigermaßen bezahlbare Wohnungen gibt, dort wirklich ein enormer Druck drauf ist, und in den letzten Jahren kann man wirklich sagen, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Haushalte von der Innenstadt an den Stadtrand verdrängt wurden.
Was macht man jetzt? Also so aus ganz persönlicher Erfahrung, wir sind eine Familie mit 3 Kindern.
Ja.
Wir brauchen einfach eine bestimmte Fläche.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du mal probiert hast, eine Wohnung zu finden mit 3, warte mal, wir brauchen 4 Schlafzimmer, weil wir 3 Kinder haben, also eins für uns. Die werden quasi nicht gebaut. Und mal angenommen, ich müsste aus meiner Wohnung raus, hätte ich ein echtes Problem. Was stelle ich denn an?
Also ich sag mal, ich glaube, es gibt 3 zentrale Maßnahmen, die man machen muss. Das erste ist, wir brauchen Mietendeckel wieder, so wie es den in Berlin schon mal gab. Der sorgt mindestens erstmal dafür, dass die Leute, die jetzt schon eine Wohnung haben, eine Atempause haben. Dass wir dafür sorgen, dass die Wohnungen jetzt nicht immer noch teurer werden und dass auch zu hohe Mieten abgesenkt werden. Das heißt ja immer, der Berliner Mietendeckel war nicht erfolgreich. Also er wurde vom Bundesverfassungsgericht leider kassiert, weil die ja gesagt haben, Berlin darf so ein Gesetz nicht einführen, aber der Bund könnte es jederzeit tun. Deswegen geht es jetzt für uns darum zu sagen, wir brauchen bundesweiten Mietendeckel. Und der macht auch das Umziehen wieder möglich, weil heute ziehen die Leute ja auch nicht um, also zum Beispiel ältere Personen auf sehr viel Quadratmetern ziehen gar nicht um, weil es sich überhaupt nicht lohnt, weil sie genau wissen, wenn sie da die Wohnung frei machen, dann wird da die Miete enorm angehoben und die finden quasi, wenn überhaupt, eine Wohnung, die vielleicht halb so groß ist oder noch kleiner,
die zahlen
aber genau dieselbe Miete.
Oder mehr.
Und das ist natürlich ein großes Problem. Und auch beim Wohnungsbau müssen wir das anders organisieren. Also auch da kann man ein bisschen in die Geschichte gucken. Also wenn wir schon in 1920er Jahren und 1950er Jahren eine Wohnungsknappheit hatten, gelöst wurde die selten mit privaten Investoren, muss man sagen, sondern mit einem wirklich staatlich organisierten Wohnungsbau. Und den müssen wir ganz anders wieder auf die Spur setzen. Also wir sprechen da über ein öffentliches Bauprogramm von jährlich 250.000 neuen Wohnungen.
Ist das die Zahl an Wohnungen, die fehlt? 250.000 ungefähr pro Jahr?
Also deutschlandweit fehlen uns ungefähr 1 Million bezahlbare Wohnungen.
Ich meine jetzt für Berlin.
Berlin sind es ein bisschen weniger. Berlinweit fehlen ungefähr 200.000 Wohnungen und darunter die allermeisten aber wirklich im bezahlbaren Segment.
Wo willst du denn die hinpacken? Ich habe ja Berlin, weißt du, also wir beide sitzen ja in Charlottenburg-Wilmersdorf.
Genau.
Ich gehe die Fläche gerade durch im Kopf. Man müsste schon den Grunewald betonieren.
Es geht so. Also es gibt so ein, also es ist völlig richtig. In den letzten Jahren gab es ja schon sehr, sehr viel Wohnungsbau. Der hat vor allem, ist der realisiert worden in den Stadtrandbezirken, sage ich mal. Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Lichtenberg. In den Bezirken wurde alleine die Hälfte von dem kompletten Wohnungsbau in diesen 3 Bezirken gesetzt und Pankow noch nicht zu vergessen. Es gibt Flächen für 200.000 neue Wohnungen, die sind gefunden worden, ohne Tempelhofer Feld wohlgemerkt.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau, ohne Tempelhofer Feld. Also die Flächen gibt's, aber das reale Problem ist natürlich, dass die Flächen selten im kommunalen Eigentum sind und die Möglichkeiten, die es gibt, privaten Investoren vorzuschreiben, welche Wohnungen dort hingesetzt werden, werden nicht vollständig ausgeschöpft, weil das muss man ja nochmal wirklich sehr betonen, es nutzt ja einfach nicht, wenn irgendwelche Wohnungen irgendwo hingesetzt werden, die am Ende wieder wirklich sehr, sehr teuer angeboten werden, sondern wir brauchen wirklich die Wohnungen im ganz besonders bezahlbaren Segment, wo es also jetzt erstmal nicht besonders lukrativ ist, die zu bauen, weil man damit weniger Gewinne machen kann und deswegen muss das stärker staatlich organisiert werden, als das bisher der Fall ist.
Ja, aber das, die Konsequenz wäre da, ohne da jetzt mega investigativ zu sein, ja, aber wenn ich mir das ausmale, Mal angenommen, wir bauen jetzt 200.000 Wohnungen in den Randbezirken, so wie du es eben beschrieben hast. Das ist ja auch eine Form von Ghettoisierung. Weißt? Also letztendlich schiebst du ja all die Menschen, die ein niedriges oder ein geringes Einkommen haben, schiebst du in die Randbezirke. Das heißt eigentlich, das, was diese Stadt ja ausmacht, eine Durchmischung durch alle sozialen Schichten hindurch, die ist damit hinfällig quasi.
Na, ich würde sagen, wenn in der Innenstadt Wohnungen gebaut werden, müssten das eigentlich zu 100% Sozialwohnungen sein, damit wir dort wieder wirklich eine andere, stärkere soziale Mischung hinbekommen. Und wenn jetzt am Stadtrand Wohnungen gebaut werden, dann kann man da über die Quoten sprechen. Plus, mittlerweile sind in Berlin ja fast 2/3 der Menschen anspruchsberechtigt für einen Wohnberechtigungsschein. Also das ist schon eine ganze Menge soziale Mischung, ehrlich gesagt, die auch innerhalb des Segments Sozialwohnungen stattfindet. Und ein anderer Punkt ist noch, dass wir vor allem auch darüber nachdenken müssen, was wir aus dem Bestand heraus machen können. Also in Berlin stehen 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen leer.
Wie viel?
1,5 Millionen Quadratmeter. Das sind ungefähr 25.000 Wohnungen. Und das Absurde ist, obwohl schon 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen leer stehen, sollen in den nächsten Jahren noch 1,5 Millionen Quadratmeter neue Büros dazukommen. Das ist ja wirklich völlig absurd. Und das zeigt, wenn wir das einfach, sage ich mal, dem Markt überlassen, dass der sich nicht so richtig selbst reguliert, sondern dass wir da stärker das öffentlich organisieren müssen, in welcher Stadt wir tatsächlich eigentlich leben wollen.
Ja. Wie optimistisch bist du, dass das alles so funktioniert? Also ich sehe meine Mutter zum Beispiel, nehmen wir, ist ein ganz gutes Beispiel. Die hatte eine Wohnung im Friedrichshain. Mhm. Da hat, dreimal darfst du raten, was der Eigentümer gemacht hat.
Die Miete angehoben?
Nein. Das wäre ja zu einfach gewesen. Mhm. Er hat Eigenbedarf angemeldet.
Eigenbedarf, okay.
Und das auch nicht so ganz redlich, sondern hat die Wohnung dann hinterher auch stehen lassen. Lirum Larum, die ist wirklich, das war ein Eiertanz, die ist ein halbes Jahr lang, ist die auf Kohlen gelaufen, weil die nicht wusste, wo sie hin soll. Jetzt hat sie eine richtig schöne Wohnung gefunden bei einer Wohnungsbaugenossenschaft, die sich zusammengetan haben, die vernünftige Mieten haben und sie lebt echt schön. Aber das mitzuverfolgen, dass jemand in Berlin, im Friedrichshain, also jemand, der sehr zentral wohnt, von einem Tag auf den anderen vor keinem Wohnraum mehr steht und dann etwas suchen soll in Berlin, war totaler Wahnsinn. War wirklich, und ich war halt unmittelbar davon betroffen. Also wie gehen wir damit um in Zukunft?
Absolut. Ich finde, man muss sich das wirklich auch mal sozialpsychologisch angucken, was eigentlich in dieser Stadt passiert. Also das ist ja wirklich ein Phänomen bis weit in die obere Mittelschicht hinein, dass Wohnraum in dieser Stadt nicht mehr sicher ist. Und da hast du jetzt gerade nochmal auch ein ganz großes Problem angesprochen, die ganze Frage von Eigenbedarfskündigungen, die in den nächsten Jahren immer nochmal auch mehr zunehmen wird, weil das leider bis vor 3 Jahren sehr einfach möglich war, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Dann gibt es bestimmte Fristen, die irgendwann ablaufen und dann kann man die Wohnungen erstmalig als Eigentumswohnung verkaufen und dann nach relativ kurzer Zeit eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Wir wissen leider von sehr vielen Fällen, dass Eigenbedarf nur vorgetäuscht wird. Also dann ist mal für 2 Monate ein anderes Klingelschild dran von angeblich der Tochter oder dem Schwibschwager oder wem auch immer, von demjenigen, der den Eigenbedarf da angemeldet hat. Und danach wird die Wohnung einfach zu einem dreifachen Preis vermietet. Und deswegen, also das ist ein Thema oder die Wohnungsfrage ist wirklich vielfältig beantwortbar oder wir brauchen vielfältige Antworten. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Wir müssen mehr von den wirklich bezahlbaren Wohnungen neu bauen und wir brauchen endlich bessere Instrumente, dass die Leute, die jetzt schon eine Wohnung haben, die Wohnung auch wirklich behalten, also Richtung Kündigungsschutz.
Standst du schon mal vor einem Eigentümer oder einer Eigentümerin, die gesagt hat, ja, hey Niklas, weißt du was, hast du recht, ich senke jetzt mal meine Mieten?
Tatsächlich glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab schon mal mitbekommen tatsächlich, dass als es den Mietendeckel in Berlin gab und ja viele Vermieter gezwungen waren, die Mieten abzusenken, dass die, und dann wurde der Mietendeckel leider kassiert, dass sie die trotzdem auf dem abgesenkten Niveau gelassen haben, weil die gemerkt haben, ich...
Schlechter geht's mir auch nicht.
Ja, genau. Schlechter geht's mir auch nicht. Es ist einfach kein Problem. Das Absurde ist, es gab in München jetzt so ein paar Fälle, dass Leute tatsächlich, also ganz faire Vermieter, die Wohnungen zu günstig vermietet haben und dann das Finanzamt kam und meinte, sie trauen dem ganzen Ding hier nicht, das ist doch hier irgendwie seltsam. Das ist ja viel geringer, die Miete, als was man eigentlich nehmen könnte. Also solche Auswüchse gibt es auch, aber leider ist mein Gefühl schon, dass auch viele von den kleinen Vermietern auf so einer Welle einfach mitschwimmen. Also es gibt auf jeden Fall auch ganz faire Vermieter. Ich habe selber glücklicherweise mal in einer Wohnung gewohnt, wo die Miete wirklich sehr angemessen war und ich hatte nur ein Haus und so. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, mir begegnen sehr viele Fälle, wo Mieterinnen und Mieter mir erzählen, es sind auch manchmal die nur 1 oder 2 Häuser haben und manchmal die schlimmsten sind. Weil sie sich vielleicht, diplomatisch ausgedrückt, nicht so auskennen oder eben nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Oder einfach die Zitrone pressen, bis die Schale bitter wird.
Ganz genau.
Ja, beschwert sich ja auch keiner. Das trifft ja in der Regel genau die Leute, die sich eben nicht beschweren können. Entweder weil sie der Sprache nicht mächtig sind oder weil sie es intellektuell einfach nicht schaffen. Dabei ist es ja gar nicht, also es scheint ja gar nicht so einfach zu sein, Eigenbedarf anzumelden. Man kann sich da schon als Mieterin schon auch ordentlich auf die Hinterbeine stellen und sagen, soziale Härte, ich habe x Kinder, ich habe ein Umfeld, ich finde eh keine Wohnung. Aber es trifft eben dummerweise dann eben auch noch die Schwachen.
Ganz genau. Und viele können sich eben tatsächlich einfach nicht wehren, weil, wie du gesagt hast, die Sprache nicht können, einen Anwalt muss man sich erstmal leisten können. Es ist einfach wirklich kompliziert. Das Mietrecht ist auch nicht so ganz einfach und man hat natürlich auch einfach Angst davor, dass sowas passiert. Also viele Mieter und Mieter erzählen mir immer wieder, dass sie sich auch gar nicht trauen, gegenüber dem Vermieter Missstände anzuzeigen, weil sie dann das Gefühl haben, dann werde ich ja übermorgen aus der Wohnung gesetzt und ich finde halt einfach keine neue. Ich habe so eine Kampagne gestartet in den sozialen Medien. Ich suche Berlins 30. Vermieter.
Und der goldene Miethai, ich habe davon
gehört. Und ich habe den goldenen Miethai verliehen, genau.
Habt ihr den verliehen letztes Jahr?
Den haben wir verliehen.
Wer hat ihn bekommen?
Also wir haben erstmal sehr, sehr viele Einsendungen gesammelt. Es haben sich wirklich hunderte Mieterinnen und Mieter bei mir gemeldet. Es ist wirklich der Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob es lustig ist. Eigentlich so richtig lustig ist es ja nicht.
Nicht so richtig, aber mir geht's auch so. Also es ist ein bisschen zum Lachen und es ist aber auch ganz schön zum Weinen, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls haben wir den Preis verliehen. Eine Jury hat abgestimmt, das waren Mieterinnen und Mieter und auf Platz 1 ist der Adlerkonzern gelandet, sehr, sehr viele Wohnungen in Berlin, 30.000, 40.000 Wohnungen. Auf Platz 2 Kai Wegner als regierender Bürgermeister, immerhin verantwortlich für 360.000 landeseigene Wohnungen.
Ich wollte gerade sagen, der ist kein Vermieter an sich,
oder? Der ist kein Vermieter per se, ich meine, er hat sehr gute Kontakte in die Immobilienlobby, kann man sagen, hat sich ja auch seinen Wahlkampf finanzieren lassen von jemandem, der hier stadtbekannt als Miethai unterwegs war, zumindest.
Wirklich, werden?
Christoph Gröner hat fast eine Million Euro an Kai Wegner für den Wahlkampf 2021 gespendet und ist wirklich, kann man nochmal nachlesen, ist wirklich bekannt als Spekulant.
Das ist voll fies, die kann man ja auch nicht boykottieren, weil Boykott würde ja heißen, man müsste aus der Wohnung ausziehen.
Genau, deswegen. Also das Einzige, was uns übrig bleibt, sind Initiativen, dass wir den Wohnraum wieder in öffentliche Hand bekommen. Ich sag mal Stichwort Deutsche Wohnung Code eignen. Das überrascht mich eigentlich nicht, dass dieser Volksentscheid so eine enorme Zustimmung hatte. Ist ja erstmal eine sehr radikale Forderung. Also wir enteignen da jetzt Konzerne und nehmen uns die Wohnungen zurück. Aber das haben auch ganz viele Leute zugestimmt, die ansonsten stockkonservativ sind und CDU wählen oder FDP wählen oder so. Weil, glaube ich, schon das Verständnis bei vielen Leuten da ist, dass Wohnraum eben keine Ware wie jeder andere ist, ist eben kein Sportwagen oder irgendwas anderes, sondern so ein existenzielles Gut, dass das anders organisiert sein muss als andere Bereiche des Marktes.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Ich habe das sehr rege verfolgt, diese Deutsche Wohnen enteignen. Und er fand, dass es ein bitteres Ende gab, als Franziska Giffey gesagt hat, ist mir egal.
Ja.
Halte ich mich nicht dran. Wie viel ist denn so ein Volksentscheid wert?
Na, es gibt zwei Möglichkeiten, Volksentscheide zu machen. Es gibt einerseits wirklich einen Gesetzesvolksentscheid. Also dann gibt es eine Abstimmung und wenn das durchgeht, dann ist das Gesetz. Und die Initiative hat sich damals aber auf den Weg gemacht, eher einen appellativen Volksentscheid zu machen. Also der Senat wird aufgefordert, dieses und jenes zu tun. Und das ist denn insofern nicht rechtlich bindend gewesen, sondern ich würde sagen politisch bindend, wenn also mehr als 1 Million Berlinerinnen und Berliner dafür abstimmen, wohlgemerkt mehr Leute als zusammengenommen CDU und SPD gewählt haben, gab es schon, glaube ich, eine politische Verbindlichkeit, aber die wurde halt trotzdem nicht umgesetzt. Und das ist extrem bitter, weil es, glaube ich, tatsächlich auch der Demokratie schadet. Also wenn man festgestellt hätte, naja, da gibt es einen Willen der Bevölkerung, der sich hier deutlich macht, aber wir können es nicht umsetzen, wäre das ja eine Sache gewesen. Aber hat eine Expertenkommission mit wirklich hochkarätigen Verfassungsrechtlerinnen, Verfassungsrechtlern ein Jahr lang das sehr intensiv untersuchen lassen unter Vorsitz der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Deuper-Gmelin. Und die hat sich ein Jahr lang so intensiv damit beschäftigt, einen 100-seitigen Bericht oder sowas veröffentlicht und gesagt, das ist rechtlich möglich, finanziell leistbar und eigentlich das beste Instrument, um für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Und trotzdem hat der Senat das aus ideologischen Gründen, muss man ja sagen, einfach nicht umgesetzt und wird das auch nicht tun.
Ja, das ist schon auch ein herber Kratzer für die Demokratie. Ne? Also würde ich mir auch beim nächsten Mal die Frage stellen, warum soll ich dann überhaupt noch losgehen und irgendwie irgendwas abstimmen. Nicht gut. Aber um das Ganze mal ein bisschen in eine positive Richtung zu drehen. Ne? Jetzt haben wir hier viel irgendwie über negative Dinge gesprochen. Du bist ja Gott sei Dank eine von den Personen, die nicht nur quatscht, sondern macht. Du gibst den nicht unerheblichen Teil deines Gehalts, gibst du ab und packst es in den Sozialfonds. Kannst du es einmal ganz kurz ausführen?
Also es ist tatsächlich so, dass ich der Auffassung bin, gerade als Linker, sage ich mal, dass die Arbeit als Abgeordneter nicht nur darin bestehen sollte, dass man im Parlament rumsitzt und sich mit irgendwelchen Verbänden austauscht und so weiter und so fort, Sport, sondern mein Team und ich, also das schaffe ich auch gar nicht alleine, aber wir legen einen sehr großen Schwerpunkt auf direkte Hilfe vor Ort. Das bedeutet, ich mache wöchentlich eine Wohn- und Sozialsprechstunde. Da haben wir jetzt ungefähr 10 Menschen, die sich in der Woche dort anmelden für die Sprechstunde. Das ist schon relativ viel, finde ich. Dazu machen wir noch eine telefonische Beratung und per E-Mail, sogar per Instagram sozusagen, gebe ich mittlerweile Beratungen. Also im Monat sind es schon fast 100 Leute, die wir so schaffen zu beraten an verschiedener Stelle. Und außerdem bin ich tatsächlich der Auffassung, dass abgehobene Diäten zu einer abgehobenen Politik führen. Also ich
Wie hoch ist gerade die durchschnittliche Diät von einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten in Berlin?
In Berlin sind es ungefähr 7.700 Euro brutto. Davon muss man sagen, geht natürlich Steuern ab und Krankenversicherung und so weiter. Aber es kommt auch noch eine steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von 3.200 Euro mit darauf.
Die kommt oben drauf?
Die kommt oben drauf, steuerfrei wohlgemerkt. Davon hat man zwar auch Ausgaben, dass man sein Büro bezahlen muss und alles, was mit dem Büro zu tun hat. Aber es gibt da jetzt auch nicht so eine richtige Abrechnung, was man mit dem Geld eigentlich macht. Also es kommt auf jeden Fall eine ganze Menge zusammen. Ich meine, es ist auch viel Arbeit als Abgeordneter, zumindest für die Leute aus der Linken kann ich sagen, da arbeiten die Leute halt auch 60, 70 Stunden die Woche. Und dennoch ist es natürlich so.
Habe ich gelernt, je kleiner die Fraktion, desto mehr Arbeit.
Genau. Und natürlich ist es so, dass es viel Arbeit ist, aber man sich trotzdem mit sehr hohen Diäten vom normalen Leben entfernt. Und deswegen habe ich gesagt, ich decke mein Gehalt auf 2.850 Euro netto. Das ist immer noch ziemlich viel. Das ist so deutschlandweit so ein durchschnittliches Gehalt. Mhm. Berlin ist es immer noch gar nicht so wenig.
Ich weiß, warum ich eben gelacht habe. Ich muss das ganz kurz erklären, weil sonst es hat gar nichts mit dir zu tun. Mhm. Ich habe darüber gelacht, dass Friedrich Herz ja von sich behauptet, dass er gehobene Mittelschicht ist.
Genau. Absolut.
Ja. Ich finde nicht, dass hohe Diäten dazu führen, dass die Leute abgehoben sind. Wer sagt sowas?
Also das ist die Realität, glaube ich, die man schon auch im Abgeordnetenhaus merkt, dass viele sehr einfach darüber hinweggehen, wenn wir zum Beispiel Anträge einbringen, dass die Leute sich ihre Heizkosten nicht mehr leisten können. Wenn ich Abgeordneter bin, dann muss ich mir natürlich nie Gedanken machen, dass ich meine Heizkosten nicht bezahlen kann. Das ist gar kein Problem. Wenn du dich aber wirklich mit der Lebensrealität der Leute konfrontierst, weil du die in deiner Sozialsprechstunde sitzen hast und dafür kämpfst, dass die Leute eben auch im Einzelfall eine Lösung bekommen. Und ich will jetzt gar nicht jammern. Natürlich sind 2.850 Euro immer noch sehr viel Geld.
Das ist das, was bei dir übrig bleibt.
Das ist das, was bei mir übrig bleibt. Aber man hat trotzdem, würde ich sagen, einen anderen Blick dafür. Man schaut im Supermarkt dann eben auch ein bisschen eher sensibilisiert sozusagen. Mhm. Und ich finde es einfach richtig und geht auch vor allem darum, es ist gar keine Charity, sondern es geht eher darum, das Geld dann eben umzuverteilen an die Leute, die es einfach gerade brauchen. Und ehrlich gesagt, manchmal ist das, was Menschen am meisten hilft, denen direkt 150 Euro in die Hand zu drücken.
Ja, wirklich, ist eine Binse, weil, also was brauchen Leute, um besser zu leben?
Geld.
So, genau. Punkt. Die brauchen auch Befähigung. Es ist, weil, was glaubst du, das bringt mich innerlich richtig auf, was glaubst du, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe? Mhm. Empowerment, ja, alles schön und gut, schnicki schnacki, am Ende brauchen die Leute halt Geld. Weil davon bezahlst du Essen.
Genau.
Kennst du noch andere Abgeordnete, die das machen oder bist du der Einzige?
Also die Neuköllner Abgeordneten der Linken machen das auch und es machen jetzt immer mehr, also die beiden und es machen, also es wird gerade heiß diskutiert bei uns. Muss sagen, wir haben das jetzt auch gar nicht selber ausgedacht. Wir gucken da so ein bisschen zur KPÖ in Österreich, Kommunistische Partei Österreichs, die das seit vielen Jahren sehr, sehr intensiv machten. Also die Grazer Bürgermeisterin Elke K. hat jetzt im Laufe ihrer Politikkarriere mehr als 1 Million Euro quasi aus ihrem Gehalt abgegeben und an Menschen umverteilt. Das ist wirklich enorm. Und also tausende Menschen in der Sozialsprechstunde beraten. Und das ist natürlich, also uns geht schon auch darum, deutlich zu machen, wir verstehen Politik eben auch anders. Es geht eben nicht nur darum, dass wir im Parlament irgendwie rumsitzen und nette Dinge beschließen oder fordern, sondern dass wir wirklich als Linke auch im Alltag helfen, weil das Teil unserer politischen Überzeugung einfach ist.
Lass uns mal eine systemtheoretische Frage stellen. Ne? Mhm. Also die Linke, obwohl, also wir hatten das vorher, ich mache da auch gar keinen Hehl draus, ich bin selber Parteimitglied, nicht bei den Linken, sondern bei der SPD. So. Die Linke macht ja aber offensichtlich eine Politik, die sich sehr an den Menschen orientiert. Das würde ich mal so als Strich drunter ziehen. Ne? Und ihr predigt das nicht nur, sondern, also Wasser predigen, Wein trinken, ihr macht das nicht nur, sondern ihr hinterfragt auch euer eigenes Handeln, indem ihr zum Beispiel Geld in einen Sozialfonds überführt.
Genau.
Warum wählen dann nicht mehr Leute, die unmittelbar von eurer Politik betroffen wären, die Linke? Also warum wählen diese Menschen dann trotzdem eine Politik, die ihnen eigentlich schadet, statt dass es ihnen hilft?
Darauf gibt es, glaube ich, verschiedene Antworten. Ich will mal mit drei kurzen probieren. Ich glaube, einerseits geht es natürlich darum, dass die Linke auch wieder Vertrauen aufbauen muss. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren durch den innerparteilichen Streit und so, man wusste nicht mehr so genau, wofür steht die Linke, einfach viel kaputt gegangen und Vertrauen verloren. Das bauen wir, glaube ich, gerade wieder sehr, sehr gut auf. Und das ist auch meine Rückmeldung, die ich so bekomme aus den Sozialsprechstunden, dass das einfach schon auch einfach ankommt. Selbst bei denen, die es nicht unmittelbar brauchen, zu merken, die Linke möchte wirklich Unterstützerin im Alltag sein auch. Und zweitens ist es aber, glaube ich, auch was uns schon länger natürlich beschäftigt. Also warum wählen so viele Leute die AfD? Und da geht es mir nicht nur um den Rassismus der AfD, sondern die AfD ist ja wirklich auch noch die unsozialste Partei, die man sich vorstellen kann. Also die will die Renten kürzen, die Löhne kürzen, die will Wohnen praktisch noch teurer machen mit ihren Maßnahmen, die sie vorschlägt. Und trotzdem wählen Leute die AfD, die am allerstärksten davon im Gegenteil profitieren würden quasi, verlieren würden daran. Das ist enorm kompliziert und ich glaube, das ist aber ja auch eine Entwicklung, die man jetzt weltweit wahrscheinlich auch sehen kann, dass die gesellschaftliche Linke oder progressive Kräfte, dazu zähle ich jetzt mal SPD, Grüne, Linke in Deutschland zum Beispiel, von mir aus auch noch sowas wie Volt, dass die insgesamt eher in der Defensive sind.
Ich glaube, das würde Damian anders sehen.
Ich weiß auch nicht so genau, wo Volt jetzt genau steht, aber wie auch immer, mir ging es jetzt eher um die Frage, dass, glaube ich, insgesamt die gesellschaftliche Linke so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, weil viele Leute hinterfragen, vertritt die eigentlich meine Interessen, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich Mieterin und Mieter bin, oder setze ich die Linke alleine für gesellschaftliche Freiheitsrechte etc. ein? Natürlich machen wir beides. Natürlich wollen wir uns für gesellschaftliche Freiheitsrechte, Minderheitenrechte etc. auch sehr, sehr stark einsetzen. Ist ja auch enorm wichtig, wenn so eine faschistische Partei wie die AfD immer stärker wird. Aber wir sind eben auch wirklich absolut konsequent sozial und legen da auch enorm großen Schwerpunkt drauf. Und deswegen sind, glaube ich, auch diese Formen von Sozialsprechstunden, direkter Hilfe vor Ort total wichtig. Wir organisieren auch wirklich viele Mieterinnenversammlungen dort, wo wir mitbekommen, dass zum Beispiel Unternehmen bei den Heizkosten tricksen. Wir haben jetzt gerade erst in der vergangenen Woche eine Mieterversammlung organisiert. Uns ist nämlich aufgefallen, wenn man, also eigentlich ist das seit 2014 Pflicht, dass man sogenannte Wärmemengenzähler in den Heizkellern verbaut, damit man wirklich sehen kann, wie ist der individuelle Heizkostenverbrauch. Wir haben aber jetzt so einen Heizkostencheck gestartet und damals ist uns aufgefallen, dass sehr, sehr viele Vermieter das einfach noch nicht gemacht haben. Und der Clou ist, wenn die das nicht gemacht haben, kann man pauschal die Heizkosten 15% absenken. Und das ist für viele Leute schon eine Menge Geld.
Ach krass.
Und wir haben jetzt das gefunden, dass bei der landeseigenen WBM rund um die Karl-Marx-Allee das in fast 2000 Fällen der Fall ist. Und da holen wir jetzt 2000 Mietparteien bis zu 150 Euro zurück.
Warte mal ganz kurz. Full stop. Also ich müsste unten an der zentralen Wärmespeisung quasi einen Zähler haben, der eine Aussage darüber trifft, wie viel alle Parteien zusammen verbrauchen, richtig? Oder wie viel jede Partei individuell verbraucht?
Individuell verbraucht.
Okay, kurze Nachfrage, weil ich habe ja an jeder Heizung einen einzelnen Zähler dran.
Genau, das ist was anderes. Das zählt nicht. Man kann es selber als Mieterin und Mieter nicht sehen, ob es so einen Wärmemengenzähler gibt, weil der ist, wie gesagt, im Heizkeller, da hat man häufig keinen Zutritt zu. Man sieht es aber in der Heizkostenabrechnung und die kann man uns zuschicken mit dem Heizkostencheck. Also kleine Werbung dafür, Heizkostencheck plus .app und dann prüfen wir das, weil wir das in dieser Heizkostenabrechnung quasi sehen können und fangen jetzt an, den Leuten dann das Geld vom Vermieter zurückzuholen.
Finde ich richtig gut, mache ich auch. Danke für den heißen Tipp. Kann ich das rückwirkend machen?
Das kann man auch rückwirkend
machen. Für wie viele Jahre?
Leider nur ein Jahr.
Ja, schade. Sommerurlaub ist nicht drin, aber ein kleiner Urlaub über Pfingsten.
Ja, also wir hatten
also jetzt... Also hoch wie unsere Nebenkostenabrechnung.
Ja, ja. Also ich meine, wir hatten jetzt da in der Karl-Marx-Allee mit Menschen zu tun, also wenn du 800 Euro Rente bekommst und dann irgendwie 500 Euro pro Monat für deine Miete ausgeben musst, dann sind, wenn wir den Leuten jetzt 50 oder 100 Euro an Heizkosten zurückerstatten können, macht das eine Menge aus.
Voll. Krass. Warum macht ihr das? Also es ist ja nicht die einzige App, die ihr laufen lasst. Wir hatten das ganz am Anfang schon, also ihr habt Heizkostencheck.
Genau.
Und ihr habt aber noch ein viel größeres Ding, weil mit gerade die ganze Stadt voll plakatiert ist. Man kann sich, man kann prüfen, ich habe den Namen gerade nicht parat, wenn ihr siehst mir nach.
Mietwucher.app.
Ja, natürlich, so naheliegend. Gucken kann, ob der Mietpreis, zu dem ich lebe, ob der im Vergleich zu allem drumherum niedriger oder höher ist. Warum macht ihr das?
Genau, also es geht erstmal darum, die gesetzliche Grundlage ist Paragraph 5 auf dem Wirtschaftsstrafgesetz, was einfach bedeutet, Mieten, die mehr als 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete aus dem Mietspiegel liegen, die sind eigentlich ordnungswidrig und da können die Wohnungsämter in den Bezirken eingreifen, Bußgelder verhängen. In besonders schweren Fällen ist das sogar ein Straftatbestand, der mit Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Aber dieses Instrument wird bislang nicht angewendet, weil, das ist ein bisschen der negative Clou, man nachweisen muss, dass die Vermieter eine individuelle Notlage der Mieterinnen und Mieter ausgenutzt haben. Hm. Aber ehrlicherweise, wenn ich heute in Berlin eine Wohnung suche, dann ist das immer eine Notlage. Ja. Weil ich kann mir nicht aussuchen, wo ich eine Wohnung finde, sondern ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Na und warum machen wir das? Weil wir wirklich was gegen hohe Mieten haben. Und wir haben jetzt herausgefunden, also bundesweit haben den Rechner jetzt 50.000 Leute genutzt. Ich glaube in Berlin alleine 35.000. Und in 75% der Fällen liegt eine überhöhte Miete vor. Also,
aber ihr nutzt ja eure eigenen Mittel, um sowas zu machen.
Absolut. Ja, aber ich glaube eben darum geht's auch zu sagen, wir meinen das ganz ernst mit dem, wir haben die richtigen Konzepte, die wir ins Parlament und auf die Straße tragen, aber wir helfen eben auch den Leuten direkt und vor Ort. Und natürlich können wir damit auch wiederum im Parlament viel Druck aufbauen, wenn der Senat uns vor einem Jahr noch erzählt hat, das ist gar kein Thema mit dem Mietwucher in Berlin, da muss man nichts machen. Und wir jetzt dem Senat sagen, also wir haben hier jetzt tausende Leute, die ihre Sachen an die Wohnungsämter geschickt haben, weil das ist auch der Clou, wenn man diesen Rechner macht und man wirklich sieht, oh, da ist eine überhöhte Miete, dann kann man mit einem Klick sein Ergebnis an das Wohnungsamt schicken, was dann tätig werden muss. Und das nutzen wir jetzt natürlich als Druck auf den Senat und das wirkt auch langsam. Also vor einem Jahr hat uns der Senat erzählt, ist gar kein Thema. Jetzt sagen die Bezirke, wir brauchen mindestens 3 Stellen, damit wir da tätig werden können und da geht es schon wirklich um richtig viel Geld.
Wer hat sich das ausgedacht bei euch?
Das haben wir uns irgendwie zusammen ausgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass das einer von meinen Impulsen irgendwie zumindest war und dann haben wir mit der Bundestagsgruppe der Linken gesprochen und die haben das dann realisiert.
Stark, ich finde es richtig gut.
Ja.
Props von mir dafür. Also nicht, dass ihr darauf angewiesen werdet, aber ich finde es richtig gut, dass ihr quasi etwas, was ihr, wir hatten das vorhin schon, auch mit dem Sozialfonds, den ihr habt, dass ihr eben Dinge nicht nur einen Finger mit dem Finger drauf zeigt, sondern dann eben auch anfangt, daraus irgendwas abzuleiten, finde ich richtig, richtig gut. Dein Job ist ja wahrscheinlich nicht der einfachste der Welt, auch so persönlich. Wie gehst du damit um, wenn du so richtig düstere Stunden hast? Die du wahrscheinlich hast. Ich unterstelle das einfach.
Richtig düstere Stunden. Ja, also ich meine, die politische Lage ist natürlich wirklich trotz allem ziemlich desolat, kann man glaube ich sagen. Der AfD, die immer stärker wird und es zeichnen sich jetzt nicht gerade breite gesellschaftliche linke Mehrheiten ab. Das kann man glaube ich auch sagen. Ich glaube tatsächlich, was mich im Politischen sehr motiviert, ist einerseits, wie unfassbar viele neue, junge Leute gerade in die Linke eintreten, die voller Tatendrang sind.
Stimmt, gestern gelesen, ihr habt Rekordzahlen gerade wieder
gemeldet. Also,
im Übrigen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war vor einem Jahr schon mal so.
Ja.
Gab schon mal so eine richtige Spitze. Ja. Irgendwas Silvester, aber das ist wahrscheinlich mit einem Jahresumbruch, denken Leute so.
Ja, genau. Also damals war es vor allem auch Wagenknecht, die dann endlich rausgegangen ist aus der Linken, weil das sich lange entfremdet hatte. Jetzt war es dann das Ampel aus und jetzt ist es die Brandmauer und Merz. Also weiß ich genau, wann der Podcast quasi ausgestrahlt wird, aber das ändert sich stündlich, wie viele Leute dazukommen. Aber es sind jetzt, also Stand heute sind es 25.000 Leute, die innerhalb von 1,5 Jahren in die Linke eingetreten sind. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das motiviert schon sehr. Und was wirklich auch motiviert, deswegen ist das fast ein bisschen auch aus Selbstzweck, diese Sozialsprechstunden. Es motiviert schon auch einfach im direkten Einzelfall zu helfen. Und ich meine, ich hatte jetzt zum Beispiel Fälle, waren letztens 2 Schüler, die konnten nicht auf Klassenfahrt fahren und dann habe ich denen 280 Euro gegeben und jetzt können sie auf Klassenfahrt fahren.
Das wieso konnten die nicht, warte ganz kurz, aus rein professioneller Perspektive, wieso nicht, gibt doch das BUT. Können die sich Klassenfahrt erstatten lassen?
Die haben das auch beantragt, aber das ist jetzt noch nicht, wir haben es ein bisschen zu spät beantragt, glaube ich. Und die Klassenfahrt war jetzt schon nächste Woche und so weiter. Und
schick die mal beim nächsten Mal zu uns.
Das mache ich. es geht auch gar nicht darum, dass wir sagen, wir federn jetzt hier alles ab, was der Staat nicht macht und so. Aber das war in dem Fall einfach das Einfachste, was man machen kann, denen einfach direkt das Geld in die Hand zu drücken und dann ist gut. Und jetzt können sie sich das Geld dann gerne noch sozusagen vom Staat zurückholen, ist ja sozusagen Anspruch drauf und so. Ich meine nur, sowas motiviert tatsächlich schon auch sehr, wenn man das Leben der Leute mit einer kleinen Sache wirklich auch besser machen kann und gleichzeitig auch sagt, wir wollen natürlich systemisch an die Sachen ran und dafür müssen wir mehr werden und wieder mehr in die Offensive, aber das ist zumindest ein kleines Symbol, dass wir es auch ernst meinen und mit den Mitteln, die wir eben zur Verfügung haben, das auch versuchen.
Niklas, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Oh, das ist wirklich nicht einfach. Da muss ich jetzt etwas länger drüber nachdenken vielleicht. Was ist alles möglich, was man so an Songs hören kann?
Ich habe schon wirklich schräge Dinge gehört. Wirklich, glaub mir. Wir müssen mal, vielleicht machen wir das dieses Jahr mal, dass wir mal so ein Best-of der Songs machen. Ich glaube, das Schrägste, was wir hatten, waren die ungarischen Tänze.
Okay. Na, ganz so schräg wird's nicht. Ich habe selbst lange in Punkbands gespielt und habe da immer noch ein sehr großes Herz für. Aber jetzt dann vielleicht keine ganz so punkige Band, aber Green Day sind seit mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahren meine Lieblingsband. Dann kann man gerne nochmal Bang Bang von Green Day hören.
Sehr gut. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.